Auf einmal ist die Generation der über 70-Jährigen gefragt, mit Amt und Würde. Hoffnungsträger der mittleren Generation, die 50-Jährigen, treten ab. Egoismus, Versagen, Täuschungen, warum ziehen sich gerade die geburtenstarken Jahrgänge zurück ins Private? Von Wulff zu Gauck, müssen jetzt die Alten ran?
Ja, Sie haben ihn gerade im Bild gesehen, sogar im Sport müssen die Alten ran. Otto Rehhagel soll Hertha BSC retten. Manchen Berlinern erscheint das allerdings als ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Aber was ist dran an der These, dass sich die Wohlstandskinder von einst aus dem Staub machen, aus der Verantwortung stehlen und es die Alten richten sollen? Dürfen wir dann wenigstens auf die ganz Jungen zählen? Dies und mehr, liebe Zuschauer, heute in der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste sind Annett Meiritz, Redakteurin bei Spiegel Online, nach der gerade gehörten Alterseinteilung eine der ganz Jungen. Professor Peter Wippermann ist bei uns, Trendforscher an der Folkwang-Universität Essen und sind mit diesen Fragen, über die wir heute reden, auch besonders beschäftigt. Dann Professor Thomas Zwick, Wirtschaftspädagoge, zuständig für Human Resource Management, also da geht es um den Faktor Mensch bei der Arbeit. Sie lehren an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und schließlich Otto Fricke, Geschäftsführer, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, haushaltspolitischer Sprecher, viel beschäftigt in Sachen Griechenland. Heute geht es um dieses Thema nicht. Willkommen bei uns. Herr Wippermann, auf unserer Facebook-Seite hat sich heute eine Elisabeth Dorothea Lutz gemeldet und ganz apodiktisch gesagt, Quatsch, wir haben nicht versagt, die Generation der Babyboomer. Wir halten jetzt da mal noch dagegen. Diese Generation, die so zwischen 1955 und 1970 geboren ist, ist das keine lebenskluge Generation?
Nein, das würde ich auch nicht so sagen. Ich glaube nur, dass es in der Politik im Moment zu beobachten ist, in den Institutionen zu beobachten ist, dass eben die wirklich Älteren plötzlich wieder in Amt und Würde sind und versuchen, die Reputation der Institutionen wiederherzustellen, während die unter 50-Jährigen oder um die 50-Jährigen dabei sind, eigentlich ihren eigenen Lebensweg immer wieder neu zu erfinden und neu zu schreiben und sich auch aus diesen Institutionen wieder verabschieden.
Herr Zwick, es geht ja um Ältere auch in diesem Zusammenhang. Die ältere Generation, die ist ja so etwas wie eine stille Reserve inzwischen geworden. Zum Beispiel was den Arbeitsmarkt angeht, aus demografischen Gründen. Welches Potenzial steckt denn in diesen Menschen, die man früher so gerne aufs Altenteil geschoben hat?
Ja, es ist in der Tat zu beobachten, dass die Älteren länger im Beruf bleiben. Die durchschnittliche Verrentungsdauer hat sich ja um 2 Jahre hinausgezögert in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen. Und wir sehen auch immer mehr Ältere, die freiwillig oder auch aus ökonomischen Erwägungen heraus bereits nach der Verrentung wieder sich eine Stelle suchen und dann zumindest Teilzeit arbeiten. Das sind inzwischen auch schon über 10%.
Das passiert also nicht nur in der Politik, sondern auch in der freien Wirtschaft. Herr Fricke, die Diskussion so ein bisschen angeschoben hat auch der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher, der über die Babyboomer gesagt hat, das ist eine Generation, die habe keinerlei Ideen, die würden sogar die Ideengebung dem Markt überlassen. Die Gesellschaft sei von dieser Generation durchökonomisiert worden, so Stichwort Leistung muss sich wieder lohnen, da ist man ja auch ganz schnell bei der FDP dann. War es ein Fehler, dass sich in den letzten Jahren der Eindruck verdichtet hat, dass Liberalismus so auf Wirtschaftsliberalismus verengt worden ist?
Na, es ist der alte Fehler, der vielleicht auch von meiner Partei gemacht worden ist, aber der auch vielleicht da reininterpretiert worden ist, nämlich nur zu sagen, Wirtschaft und Märkte, die funktionieren, dann habe ich die Freiheit, das ist gut. Freiheit für sich ist ja weder gut noch schlecht. Die Freiheit, mit der Hand jemanden auf die Nase zu hauen, ist schlecht. Mit der Hand jemanden über die Straße zu helfen, ist gut. Die Frage, die, glaube ich, sich die Babyboomer-Generation stellen muss, ist, was sie mit diesem unendlichen Maß an Freiheit, das sie eigentlich hat, machen kann. Wo will sie damit eigentlich hin? Ist das noch die Sache alleine nur das Level zu bewahren, das Niveau zu bewahren, oder muss da mehr hinterstecken? Und die Diskussion, die wir um das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Ökologie führen, haben da sehr, sehr viel auch eine Rolle gespielt. Ich glaube aber, das wäre jedenfalls meine Hypothese, dass die Bewährungsprobe der Generation noch kommen wird.
Mhm. Frau Meiritz, es gibt einen schönen Satz von Jean-Paul Sartre: Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft. Zu allen Zeiten galten die jungen Menschen ja als die Hoffnung, weil sie das Leben noch vor sich haben. Das war ja immer ein sehr optimistischer Grundton, der damit schwingt. Ist das heute noch so?
Ich glaube, dass dieser Begriff Zukunft für viele in meiner Generation, wenn ich mal für eine Generation sprechen kann, Jahrgang 1982, einfach so unberechenbar geworden ist wie nie zuvor. Und das ist eben ein Problem. Wir haben, oder es wird in der aktuellen Debatte auch darüber gesprochen, dass die Jungen von heute eigentlich keine wirkliche Orientierung mehr haben. Man sieht das an Protestbewegungen, die zerfasern. Man sieht es an Wählerbewegungen, die man nicht mehr vorhersehen kann. Und ich glaube, dass man einfach dieses Bild nicht mehr zeichnen kann. Das ist die Zukunft, die uns erwartet, und da geht man hin. Vielleicht auch deswegen, weil es nicht mehr wirkliche Identifikationsfiguren auch in der Politik gibt.
Mhm. Ich will noch mal einen Besucher unserer Facebook-Seite zitieren, Arno Nass: Die ältere Generation hat ja diese Werte vermittelt, die man jetzt quasi kritisiert bei den Babyboomern. Das muss ja irgendwo herkommen, diese, meint er. Das, was wir jetzt, wir haben es ja auch in dem Titel unserer Sendung, von Wulff zu Gauck. Wir erleben ja etwas, dass ein 52-Jähriger abtritt und ein 72-Jähriger antritt. Das war ja bisher immer umgekehrt gewesen. Ist das mehr als nur ein historischer Zufall?
Ja, ich würde sagen, es ist wirklich kennzeichnend für die politische Situation. Sie haben ja gerade darüber gesprochen, dass Politik heute, je jünger sie sind als Wähler, situativ interpretiert wird. Also man einigt sich auf Projekte, man wird ganz stark unter Gleichgesinnten auf ein Ziel hin, nämlich dieses Projekt durchzubringen. Aber man legt sich nicht fest auf eine Ideologie einer Partei und man will nicht langfristig sozusagen das Stimmrecht wegdelegieren und sozusagen zuschauen, was mit seiner Stimme passiert, sondern die eigene Initiative, das Umsetzen von Ideen, das ist eigentlich bei den Jüngeren selbstverständlich. Ich würde sagen, bei den Babyboomern, wenn man diesen Begriff nimmt, ist es eher etwas pragmatisch managen. Und bei den Älteren ist es eben so, dass sie tatsächlich ein Anliegen haben. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dass gerade der Begriff Freiheit mit Herrn Gauck in Verbindung gebracht wird. Und dass dieser Begriff Freiheit etwas ist, was für Herrn Gauck etwas ganz anderes bedeutet als für die Jüngeren. Für die Jüngeren bedeutet es vor allen Dingen Unabhängigkeit von den Institutionen. Für Herrn Gauck bedeutet es
klassische Freiheit von statt Freiheit zu.
Naja, das noch ist sozusagen wirklich das Leben selber gestalten. Das haben wir gerade mit Infratest zusammen untersucht in einem Werteindex. Das ist völlig anders als noch vor 4 Jahren. Und das ist, glaube ich, etwas, was so spannend sein wird. Jemand, der einen Begriff einführt, wieder in die Politik, Vertrauen in der Mehrheit der Bevölkerung bekommt, wird von den Jüngeren aber völlig anders interpretiert und gelebt.
Also die Definition des Begriffs ist dann entscheidend, auch ja, auch die Frage, wie man einen Wert dann sieht oder welche Bedeutung dieser Wert hat, also auch inhaltlich.
Ja, Herr Professor Wippermann hat es ja gerade schon gesagt. Dieser Begriff Freiheit ist für die jüngere Generation, ich weiß gar nicht, wo man da die Grenze machen soll. Bundespräsident kann man ab 40 werden, also mache ich jetzt mal alle unter 40, wenn man da eine willkürliche Grenze setzen will. Der ist in dieser Generation natürlich, wie Sie sagen, ganz, ganz anders besetzt. Einfach, es heißt individuell, es heißt grenzenlos, es heißt vielleicht auch manchmal mit weniger Regeln als vielleicht die ältere Generation es gerne möchte. Und der Freiheitsbegriff von Joachim Gauck, ich glaube nicht, dass ein 18-jähriger Wähler der Piratenpartei mit dem Freiheitsbegriff von Joachim Gauck etwas anfangen kann. Und das wird dann eben die Aufgabe sein von einem 72-jährigen Joachim Gauck unter anderem oder den anderen Älteren, die zurückkommen in die Politik, diesen Begriff auch für die Jüngeren wieder interessant zu machen.
Deswegen sind da nicht Missverständnisse schon vorprogrammiert, wenn man damit ganz unter, also den gleichen Begriff verwendet, aber völlig andere Erwartungen reinsetzt?
Also die Missverständnisse, die gab es immer schon. Die Generationen sind mit unterschiedlichen Ideen und auch mit unterschiedlichen wirtschaftlichen oder Erfahrungen aufgewachsen und sind dadurch geprägt worden. Und wir sehen, dass heutzutage die Generation der Älteren sich anders verhält als die Generation ihrer Eltern, als sie alt waren. Und das beobachten wir jetzt auch, dass die ältere Generation, der Babyboomer von mir aus, sich anders verhält als die in der Situation als
die ihre Eltern auch noch in Best diesem Alter, Ager, also in den besten Jahren befindlichen.
Genau. Und für die gelten eben viele Regeln oder auch vorgefertigte Karrierepfade nicht mehr so in dem Umfang. Und das ist auch gut so, wie das für die Generation ihrer Eltern gegolten hat. Und die Eltern schütteln möglicherweise den Kopf und sagen, wie ist es möglich, dass du jetzt als 45-Jähriger oder als 50-Jähriger nochmal eine neue Karriere startest oder nochmal umziehst. Das war damals noch ganz ungewöhnlich und heutzutage so ein Kohorteneffekt bringt neue Ideen mit herein, aber auch Missverständnisse.
Bin ich ja in meinem Jahrgang 1960 mittendrin in den Babyboomern. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gab es diesen Slogan unserer Generation, schnell leben, jung sterben. Diese hat das da so ein bisschen schon vorweggenommen, was aus dieser Generation dann geworden ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit der Babyboomer-Generation ist, dass sie die erste Generation in diesem Land war, die in, ich sage jetzt mal bewusst, behüteten Verhältnissen aufwuchs, wo die Ängste andere waren als die noch bei Generation vorher oder auch wo auch andere Ängste tradiert worden sind. Und aus dieser Tatsache ergibt sich nach meiner Meinung auch so ein bisschen so dieses Fehlen von Elan, von Zielen, von Veränderungswillen und mehr das Versuch, das, was da ist, zu gestalten, ist ein bisschen angenehmer und ein bisschen besser zu machen. Für andere, aber auch für sich. Da ist es, glaube ich, eher. Es gab auch die, die dann gesagt haben, ja gut, wenn das Leben so ist, dann genieße ich es mal und dann irgendwie wird, und das spielt dann auch eine Rolle, ja, unser Staat irgendwo schon für mich irgendwo aufkommt, mich irgendwo auffangen. Und die Veränderungen, die wir im Moment in der Gesellschaft erleben, das schnelle Verändern vor allen Dingen, was, glaube ich, wirklich bei Jüngeren die Hauptfrage ist, wo ich sagen muss, nach 2-3 Jahren gilt schon nicht mehr das, was ich noch vorher gesehen habe. Das hat eigentlich in der Babyboomer-Generation noch nicht so die Rolle gespielt. Das langsame Eindringen des Computers. Ich bin bei mir in der Schule einer der ersten gewesen, der an Computern was gelernt hat. Dass ich aber jetzt mit dem, was ich damals gelernt habe, heute gar nichts mehr anfangen kann und wenn ich von irgendeiner Computersprache Basic erzähle, dann gucken mich alle irgendwo komisch an. Das spielt eine große Rolle bei den Babyboomern und wird nach meiner Meinung noch eine große Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, wie diese dann jetzt langsam Sandwich-Generation, Kinder plus Verantwortung für die Eltern, wenn die dann noch mehr in das Alter hineindrängt und erkennbar ja, wie wir alle wissen, länger noch am Leben teilnehmen muss, was den Arbeitsmarkt angeht.
Das fällt ja sowieso auf. Wir haben gerade in dieser mittleren Generation eine Menge von rasend schnellen Karrieren gehabt, in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen natürlich in der Politik, die dann auch irgendwann relativ schnell wieder zu Ende gingen. Also Christian Wolff ist da ein Beispiel, da könnte man noch ganz andere Beispiele erwähnen. Das heißt, man ist sozusagen viel früher vollendet als früher, aber man lebt ja wesentlich länger als früher.
Nein, ich glaube, man hat so Fertigkeiten als Politiker erworben. Also man hat Politik professionalisiert, man ist Manager geworden im Bereich der Politik, aber man hat eigentlich vergessen, wozu Parteien ursprünglich mal aufgebrochen waren. Also die Sinnfrage, die lange Zeit immer weniger an Bedeutung hatte, kehrt plötzlich zurück in einer Situation, wo sich unsere Gesellschaft, und das haben Sie ja eben schön beschrieben, dramatisch ändert. Wir sind in einem brutalen Strukturwandel, Arbeitsplätze werden sich massiv verändern. Das, was wir in der Produktion hinter uns haben, werden wir demnächst in der Verwaltung haben, im Handel haben. Das heißt, viele Arbeitsplätze werden einfach verschwinden. Diese Unsicherheit ist etwas, was die Babyboomer-Generation nicht gelernt hat in ihrer Jugend. Das haben Sie auch eben betont. Was aber die heutige Jugend sozusagen gleich mitbekommt. Sie sieht, dass eine Karriereplanung nicht mehr sinnvoll ist. Sie sieht, man muss eigene Fertigkeiten entwickeln und man muss sozusagen mit anderen Gemeinschaften plötzlich etwas auf die Beine stellen, was einem selber gut tut.
Wenn Sie auf Ihre Elterngeneration jetzt sehen, ist dann die nachwachsende Generation, die Jungen, sind dann vielleicht auch viel robuster auf alle Schwierigkeiten des Lebens schon eingestellt, weil sie schon in früher Jugend die Erfahrung machen, das, was den Eltern noch gewiss ist, das gibt es heute nicht mehr, das ist nicht mehr sicher. Soziale Sicherheit zum Beispiel.
Vielleicht gibt es eine gewisse Abgeklärtheit, die da ist. Man hat alles schon mal gesehen, man hat alles gehört, man hat alle Freiheiten in alle Richtungen, aber es fehlt natürlich auch eine Orientierung. Ich wollte noch ganz gerne mal kurz darauf eingehen, was wir vorher hatten, also dieser Typus Karrierepolitiker, der eine stringente Karriere von jung bis alt durchläuft, das hat sich ja auch total aufgebrochen und nicht erst seit Wolff oder die anderen Beispiele, die Sie genannt haben. Wir haben jetzt auch in der FDP diese, wie man sie immer so schön nennt, die Boygroup, die plötzlich am Zug ist. Dann gibt es junge Politiker, die plötzlich aber wieder fallen können oder auch freiwillig fallen oder sich freiwillig dieser Mühle nicht mehr aussetzen wollen. Und das spiegelt natürlich auch gewisse Herangehensweisen einer jungen Generation wider. Man kann sich festlegen, man kann 10 Jahre lang Politiker sein, man kann sich dann aber auch zurückziehen und man kann wiederkommen. Und es gibt keine festen Regeln mehr, was das angeht. Und das wird von der Öffentlichkeit auch immer mehr so wahrgenommen, dass es keine festen Regeln gibt, was die perfekte Politikerkarriere ist.
Mhm. Wie weit kann es denn da zum Generationenkonflikt kommen? Man muss ja noch 2 Dinge feststellen zwischen der mittleren und der jüngeren Generation. Zum ersten Mal ist es ja so, dass die mittlere Generation, das sind ja sehr viel mehr als die jüngeren zahlenmäßig. Und was vermutet wird, ist ja, dass es dieser jüngeren Generation auch zum ersten Mal, seitdem wir denken können in der Menschheitsgeschichte, schlechter gehen könnte als der Elterngeneration. Bisher war ja auch das immer umgekehrt gewesen.
Rein zahlenmäßig ist das das große Problem der Babyboomer-Generation, dass sie unverzichtbar sind. Und deswegen ist es auch nicht ganz zufällig, dass jetzt die Rentenreform gerade so greift, dass die ab 64 Geborenen eben länger arbeiten müssen, weil die sind von ihren Zahlen her so wichtig, dass man auf ihre Arbeitskraft nicht verzichten will. Und das ist ja auch ein starkes Signal, das die Politik seit vielen Jahren sendet. Und die Babyboomer-Generation kann sich damit jetzt schon langsam auseinandersetzen. Und die noch ältere Generation, die macht es jetzt noch freiwillig. Oder eben auch durch die Verschlechterungen bei der Frührentenmöglichkeiten, auch zum Teil jetzt aus ökonomischen Erwägungen heraus, dass sie länger im Arbeitsleben bleibt. Aber was ich noch sagen wollte, was auch an das, was Sie angesprochen hatten, anschließt. Wir beobachten auch im Erwerbsleben eine größere Diversität, die es bisher noch nicht gab, in dem Sinne, dass es hier heutzutage viele jüngere Chefs gibt, die ältere Beschäftigte unter sich haben. Und das ist für viele ein großes Problem bei den Älteren, aber auch bei den jüngeren Chefs. Und das sind Entwicklungen, die auch, denke ich, erst in den letzten Jahren möglich wurden durch die Flexibilisierungen, die neue Probleme, aber auch neue Chancen bieten.
Das ist eine Entwicklung, die genau andersrum läuft als in der Politik. Das Durchschnittsalter von CEOs, also von Vorstandsvorsitzenden, hat sich in den letzten 7 Jahren um 4 Jahre reduziert, von 52 auf 48 Jahre. Und gleichzeitig ist aber die Vertragslaufdauer von 5 auf 3 Jahre reduziert worden. Das heißt, der jugendliche Druck in der Wirtschaft nimmt zu, wenn in der Politik sozusagen die Institutionen alte, bewährte Kräfte holen, um Stabilität und Vertrauen zu organisieren. Also 2 Dynamiken, die genau in verschiedene Richtungen gehen. Flexibilität, Dynamik, eben Lebendigkeit in der Wirtschaft, eben Strukturwandel und Beständigkeit, Vertrauen in den übergeordneten Institutionen des Staates.
In der Wirtschaft gibt es Profitdruck, in der Politik nicht so sehr. Sie haben ja gerade am Anfang gesagt, es fällt auf, die ältere Generation stabil, klare Vorstellungen, die mittlere, die sich dann ständig neu erfinden muss. Woran liegt das, dass jetzt eben die Alten plötzlich wieder ins Spiel kommen? Haben die einfach mehr Lebenserfahrung? Ja gut, das ist wahrscheinlich ja, aber haben sie Brüche erlebt? Waren sie vielleicht auch zu Neuanfängen gezwungen? Was macht da den Unterschied aus?
Ich glaube, das Stichwort heißt Vertrauen. Wenn wir sehen, dass Politik und Politiker gerade noch 9% Vertrauen genießen bei der Bevölkerung, laut GfK, also der Gesellschaft für Konsumforschung, dann ist das natürlich unglaublich wenig. Und diejenigen, die wie Herr Gauck ein großes Vertrauenspotenzial haben, sind ungeheuer kostbar für die Politik und ihre Organisationen. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment sehen können. Die Politik und die Branche Politik kämpft um Vertrauen.
Meinen Sie denn wirklich, dass man dieses Vertrauen, ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, das allein mit dem am Alter festzumachen. Also während dieser ganzen Wulff-Debatte sind mir so mehrere Protagonisten aufgefallen. Also es gab einmal Hildegard Hamm-Brücher, die in mehreren Talkshows, glaube ich, das Erfrischendste zum Thema gesagt hat, was man hören konnte. Und sie ist 90. Und dann gab es auf der anderen Seite, man erinnert sich vielleicht noch an die noch Geschäftsführerin der Piratenpartei, Marina Weißband, die mit Blog-Einträgen über den Alltag des Politikers mehr Weises gesagt hat als möglicherweise ein 60-jähriger Berufspolitiker. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass man, also alt ist nicht immer gut und erfahren und jung ist aber auch nicht immer automatisch naiv, frisch und unbedarft. Also ich finde, diese Kategorien verschieben sich auch so ein bisschen, dass es eben jüngere Politiker gibt, die durchaus ansprechen können, was die jüngere Generation bewegt, aber auch Ältere, die plötzlich das Kunststück schaffen, diesen Bogen zu spannen und ein Ansprechpartner zu werden für um die 30-Jährige. Also jetzt letztens gerade bei der CSU, Edmund Stoiber auf der Bühne, 70 Jahre alt, Comeback-Rede und die junge Union tanzt auf den Tischen. Also das, ja, ich ohne jetzt das werten zu wollen, was er dort gesagt hat, aber auch Alte können noch Begeisterungspotenzial haben.
Vertrauen hat was mit der Frage zu tun. Und insofern ist es vielleicht altersunabhängig aus meiner Erfahrung, dass man bei Politikern, die schon ihre Narben hatten, die ihre Verletzungen hatten, die aber mit der Verletzung auf die eine oder andere Weise klargekommen sind. Bei Helmut Schmidt in der Frage, wie seine eigene Partei damit umgegangen ist, wie er aber weiterhin zu seiner eigenen Partei und den Idealen seiner Partei steht, aber auch bei anderen. Zu sagen, da ist jemand, der hat Verletzungen gehabt, der hat Niederlagen gehabt, aber er hat seine Linie. Und das Zeug, das baut ja zu Vertrauen auf, weil die Frage in unserer so geschützten Welt, wem kann ich wirklich vertrauen, sich ja oft erst in wirklich schwierigen Situationen stellt, die wir ganz selten erleben. Und da spielt nach meiner Meinung das eine ganz große Rolle.
Das heißt aber, dass diese Generation eben da auch robuster ist. Bezogen Sie das auf die Alte, weil Sie Helmut Schmidt dann genannt haben?
Also jetzt werden
die Jüngeren dann eher, sagen wir mal, sich von solchen Schicksalsschlägen beeindrucken lassen?
Also ja,
Weicheier-Syndrom so ungefähr?
Also wenn ich mein Weichei-Leben vergleiche mit dem Leben jetzt bis 45, mit dem Leben, das Helmut Schmidt bis 45 gehabt hat, mit der Frage Nationalsozialismus, wie verhalte ich mich mit Krieg, mit den Aufgaben in einer Sturmflut, mit dem Aufbau eines Landes, mit Bedrohung und allem Möglichen, mit der Frage, wie er in seiner eigenen Partei mit der Kritik umgehen muss, dann ist das einfach an der Stelle ganz einfach eine ganz andere Welt. Und da muss man erstmal gucken, ob man das kann oder nicht. Und die Frage, ob das jemand kann oder nicht, die Möglichkeit, sich da auch selber zu erkennen, die berühmte Frage, jeder hält sich für den Held. Und wenn es dann zu der Situation kommt, ist es ausgerechnet der sich nicht dafür hält. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Aber bei dem ist dann eben ein Beweis da.
Ich würde gerne noch bei Vertrauen sagen, dass es eine deutliche Veränderung gibt von Gesellschaft hin zu Gemeinschaft. Das hat ganz viel mit Infrastrukturen des Internets zu tun. Und die Piraten sind ja genauso eine politische Organisation, die noch relativ amorph ist, die trotzdem relativ viel Sympathien bekommt mit 6 bis 8% der Wählerstimmen. Und diese Idee, dass man gemeinschaftlich eine Vorstellung hat, wohin sich diese Entwicklung vorantreiben lassen sollte oder welche Ziele man hat und so, dass man sich abspricht, dass man auch versucht, den anderen zu beobachten, wie er sich verhält, das ist etwas, was es früher in der Form nicht gab, weil einfach die Infrastruktur der interaktiven Medien nicht da war. Und das ist, glaube ich, etwas, womit sich Politik noch ganz, ganz schwer tut, nämlich wie gehen wir damit um, dass plötzlich die Wähler selber in der Lage sind, sich zu organisieren an etablierten Parteien vorbei.
Kann man sagen, dass die ganz junge Generation, nennen wir es immer die Enkelgeneration und die Generation der Großeltern sich eigentlich schon sicher sind, sich selbst sicher sind, wissen, was sie tun, dass sie auch Vorstellungen haben von dem, was ihre Aufgabe sind, dass diese mittlere Generation da eher schwimmt und eher orientierungslos ist?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube eher, dass sich jede Generation wieder eine eigene Rolle suchen muss und nicht mit den überkommenen Rollenmodellen ihrer Elterngeneration hier leben kann. Und was wir hier jetzt mit diesen wieder reaktivierten Politikern erleben, der ist vielleicht ein Signal oder auch ein Rollenmodell für etwas Neues, was wir in der Zukunft viel häufiger sehen werden, nämlich, dass Leute über 65 oder mit 70 noch aktiv am Leben teilnehmen, wirtschaftlich oder politisch relevante Rollen nehmen und ernst genommen werden und auch etwas einbringen können, was eine Generation früher für undenkbar gehalten wurde. Und das ist auch kein Zufall. Wir haben eine Generation jetzt von Leuten zwischen 60 und 70, die so gesund sind wie nie zuvor, in denen es viele gut qualifizierte und noch fitte und am Leben interessierte Menschen gibt, die auch wissen, sie haben noch einen relativ langen Lebensabend vor sich, wenn sie jetzt mit 70 aufhören, dann ist der immer noch relativ lang. Und bei Ihrer Elterngeneration war die Situation noch ganz anders. Da war alles 10 Jahre früher im Endeffekt.
Das heißt, alle Generationen ändern sich einfach. Es gibt also in allen Generationsstufen gegenüber der jeweils früheren Zeit in dieser Generationsstufe erhebliche, ja, soll man sagen, kulturelle Unterschiede.
Es gibt einfach nicht mehr den einen Weg. Also das ist das Ding. Es gibt nicht mehr die eine Orientierung, das eine Rollenmodell. Es gibt nicht mehr die eine Vertrauensfigur, der man folgen möchte. Das ist aufgebrochen durch diese Kategorien. Auch unser demnächst gewählter Bundespräsident hat bestimmte Kategorien aufgebrochen, der nicht verheiratet in Schloss Bellevue einzieht. Also es ändert sich schon. Also ich glaube, dass es darum auch geht.
Das heißt ja, auch in der Sendung müssen jetzt die Alten ran. Wir machen aber noch eine andere Beobachtung. Die Regierung, die von Ihrer Partei und den beiden Unionsparteien getragen wird, das sind drei Kabinettsmitglieder, Daniel Bahr, Philipp Rösler und Christina Schröder, die man also nicht mehr zu den Babyboomern zählen kann und ganz bestimmt nicht zu den Alten, aber die auch relativ schnell diesen Sprung, also sehr schnell sogar geschafft haben. Die sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, die das relativ schnell geschafft haben. Widerspricht das dann wiederum dann der Theorie zu sagen, also wer jünger ist, der, hat vielleicht auch nicht die Vorstellungen vom Leben, wie das Ältere haben?
Ist schwierig. Es ist immer die Frage, an welcher Stelle ist auf die Erfahrung die Wertschätzung ist. Das sehen wir ja beim Finanzminister. Da spielt die Erfahrung, das Alter eine große Rolle. Während wir auf der anderen Stelle, wenn wir jetzt in unsere Sozialsysteme zum Beispiel gehen, die Frage immer ist, habe ich ein Sozialsystem, wo ich mich frage, wie geht es nur um die Alten oder habe ich Sozialsysteme, wie geht es darum, auch für Jüngere was hinzubekommen? Das andere ist aber, man muss sehen, diejenigen, die drei, sind ja schon seit langem in der Politik. Und die Schwierigkeit ist, und da ist eine gewisse Frage der Parallelität, wann fange ich mit Politik eigentlich an? Und es gibt diejenigen, die erst später in die Politik reingehen, was aber weit schwieriger in der Politik ist. Und es gibt diejenigen, die sehr früh einsteigen. Und da sind wir in einer gewissen Parallelität zur Wirtschaft, das ganze Handwerkszeug, die Ausbildung gelernt haben. Und wenn Sie sich die drei angucken, werden Sie sehen, dass die ja vorher auch schon eines gemacht haben. Keiner von denen ist neulich im Bundestag gewesen. Die meisten waren in ihrer dritten Legislatur oder waren, siehe Philipp Rösler, schon woanders. Und um das zu sagen, es ist wahrscheinlich, dass man beides dann auch braucht. Und in der Vergangenheit hat es ja schon viele auch jüngere Minister gegeben.
Ich würde sagen, wir sind sowieso in einer Phase, wo Politik eine viel größere Rolle spielt als in den vergangenen 10, 20 Jahren. Die Piratenpartei ist sozusagen die Manifestation davon. Aber die Idee, dass sich Bürger auf Aktionen einigen, etwas versuchen durchzusetzen, konnte man in Stuttgart beobachten. Man kann es überall sehen, ob das in Ägypten ist oder ob das in Russland ist. Die Leute sind politisch engagiert. Sie wollen ihr Land und ihr Leben gestalten. Nur die Frage ist, inwieweit delegieren sie diesen Willen an Politiker und ihre Parteien?
Oder nur einen Teil.
Also da fängt das große Fragezeichen an. Ich glaube, wir haben eine wirkliche Repolitisierung in der Gesellschaft, die ganz stark damit zusammenhängt, dass wir eben nicht mehr in der Freizeitgesellschaft sind, sondern in einer sehr harten Leistungsgesellschaft sind, wo wir erleben, dass gerade in Europa sozusagen das Durchschnittsalter steigt, aber in anderen Ländern sehr, sehr junge Bevölkerungsschichten sind, dass globale Wettbewerbsbedingungen herrschen, die unser Sozialsystem in Frage stellen. Und hier wird es notwendig sein, politische Antworten zu finden.
Wie passt das zusammen mit der Behauptung von manchen, es gibt bei uns zu wenig Ideen, zu wenig Visionen?
Ja, da wollte ich ein bisschen kritisch darauf antworten. Ich glaube nicht, dass wir an Wettbewerbsfähigkeiten oder an Wohlstand verlieren, deswegen, weil wir stärker altern als andere Länder. Einerseits wird China am stärksten altern in absehbarer Zukunft, auch Japan. Und andererseits ist es auch so, dass sich kein Zusammenhang feststellen lässt zwischen dem Alter von Belegschaften und der Produktivität der Betriebe, in denen diese Arbeitnehmer arbeiten. Insofern wäre ich da nicht so pessimistisch, dass wir deswegen, weil wir schrumpfen und altern, per se schon hier einem stärkeren Wettbewerbsdruck international ausgesetzt wären als andere Länder.
Also ich würde nur in Erinnerung rufen, dass sozusagen alle großen Infrastrukturen, die wir im Moment nutzen, die internetbasiert sind und die eben vor allen Dingen Berufsgruppen im Bereich Verwaltung und Handel und Versicherungen und Banken und so völlig verändern werden, dass das keine deutschen oder europäischen Infrastrukturen sind, sondern amerikanische Infrastrukturen sind.
SAP, ja, würde ich sagen, der gesamte weltweite Nummer 1 im IT-Bereich, was die ganze Frage angeht, Buchhaltung, Management und so weiter.
Dann würde ich vielleicht noch den Blick ein bisschen nach Amerika wenden und IBM gucken und gucken, wie dort Arbeitnehmer, Arbeitgeber miteinander neue Strukturen ausprobieren. Dann wissen wir, wo wir ungefähr in 5-6 Jahren stehen. Das heißt, wir werden eine ungeheure Flexibilität in der Arbeitswelt haben, die eben nicht mehr die Sicherheit bietet, die 50-Jährigen erwartet haben, als sie in der Ausbildung waren. Und diejenigen, die 70 sind, gar nicht gekannt haben. Und die Jüngeren gleich sehen, dass sie das neu erfinden müssen.
Hinsichtlich der Frage, den Job sozusagen einmal zu haben, sicher zu haben, zu wissen, wann man... Ja, Die Frage wird aber die andere sein und die ist für die Politik im Moment schwierig. Und da sehe ich dann die Verknüpfung. In dem Moment, wo dann aber Gesellschaft sagt, ich will diese Unsicherheit nicht, ich möchte eigentlich meinen Job behalten, obwohl sie damit gerade riskiert, dass sie ihn verliert, kommt die Politik in die Frage, wie kann ich es A klar machen, Stichwort Rente, Stichwort aber auch Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und trotzdem jedem das Gefühl gegeben, wenn ich weiterhin flexibel bin und arbeite, habe ich aber auch gleichzeitig die notwendige Sicherheit, die ich in dieser unsicheren Welt noch arbeiten kann. Und das ist eine schwierige Sache und das ist für die Politik deswegen vor allen Dingen schwierig, weil sich neue politische Runden meistens nur einen Teil des Ganzen ausdenken.
Muss denn die mittlere Generation vielleicht jetzt sozusagen im Crashkurs noch lernen, diese Flexibilität, das zu akzeptieren, dass nicht mehr alles sicher ist, was die Jungen eigentlich sozusagen
die haben schon verinnerlicht,
genau verinnerlicht haben?
Also eindeutig. Wenn ich mir überlege, man hat ja dann irgendwann seine Klassentreffen. Ich hatte vor 2 Jahren mein 25-jähriges Abiturtreffen. Und wenn ich dann sehe, wie viele schon erste gebrochene Entwicklungen hatten, aber meistens mit dem Bruch eigentlich dann erst zu dem Punkt gekommen sind, der sie auch möglicherweise mehr befriedigt haben, dann ist das so. Das muss man aber auch akzeptieren, weil wir sind ja noch erzogen worden, dass das so geht, wie es immer ist. Uns wurde ja noch gesagt, guck mal, dass du einen Job bei der Bank zum Beispiel kriegst, der ist sicher. Dass genau der bei einer Bank nicht sicher ist, selbst wenn er der bei der Sparkasse ist, ist dann erst erleuchtet. Wir geben aber wiederum unseren Kindern klar schon weiter, dass sie wissen. Ich sage meinen Kindern immer, wo ihr später arbeiten werdet und was die richtige Ausbildung dann dafür ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ihr mehr wisst, je mehr ihr könnt, je mehr ihr bereit seid, dort oder dahin zu gehen und nicht an einem festzukleben, umso besser für euch. Für uns ist das schwieriger, weil wir ja noch tradiert haben.
Die Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, ist die in den Generationen ungleich verteilt?
Sie meinen, dass Jüngere gezwungen waren, Ideen zu entwickeln und die Babyboomer-Generation
leicht gemacht, ohne dass man sich vielleicht auch weniger anstrengen musste.
Ja, das wird ja oft mal, glaube ich, vorgeworfen, dass man so ins gemachte Nest gesetzt wurde, aber dafür kommen ja dann andere Probleme auf einen zu. Ich meine, wenn ich jetzt mal an Schuldenberg und ich weiß nicht, wie groß meine Rente sein wird, ohne dass ich jetzt irgendwie schon was dafür tue. Also ich glaube, die jüngere Generation wird schon die eigenen Ideen entwickeln müssen mit eigenen gebrochenen Biografien. Das ist ja eigentlich auch gar kein Schimpfwort mehr. Also ich glaube ja inzwischen, dass wenn man eine gebrochene Biografie hat, ist das ja fast schon interessanter, als wenn man 30 Jahre lang...
Und vielleicht meint es auch leichter im Leben, wenn man diese Erfahrung schon gemacht hat.
Ja, dieser Zwang zur Flexibilität, der ja fast da ist, das klingt negativ, aber keiner von uns, also wie Sie das gerade schon erzählt haben, was Sie Ihren Kindern beibringen, das ist gut. Also diese Schule werden sie wahrscheinlich auch durchgehen müssen. Also es ist ja nichts Schlechtes, wenn man sich darauf einstellt. Aber genauso wenig ist es ein gutes Signal, wenn man hört, dass in der Wirtschaft Ü55 Leute plötzlich keine Chance mehr haben sollen. Also was ist das für ein Signal, was dann an eine jüngere Generation ausgeht, die weiß, dass sie bis 70 arbeiten wird und dann vielleicht ab 50 sich schon Sorgen machen wird. Das kann es ja auch nicht sein.
Wir haben uns ja lange Zeit, jahrzehntelang eigentlich sozusagen, einiges dafür zugute gehalten, dass wir sozusagen von Ideologie nicht mehr abhängig sind. Die haben ja das 20. Jahrhundert geprägt und weiß Gott nicht in positiver Hinsicht. Also sozusagen, wir sind frei von Ideologie. War das vielleicht ein Fehler? Brauchen wir, man kann es jetzt auch anders ausdrücken, als Bekennermut oder für eine Sache kämpfen, brauchen wir wieder mehr Pflöcke, also ein bisschen mehr Ideologie, als wir das jetzt bisher in die letzten Jahre praktiziert haben?
Also wenn man Ideologie vielleicht neu fasst und als Idee und Haltung verbindet, dann kann man damit wieder was anfangen. Aber Ideologie im klassischen Sinne hatte ja vor allen Dingen die Idee, dass man große Bevölkerungsgruppen in ein System gepresst hat und dieses System sozusagen als allgemeinverbindlich versucht hat durchzusetzen. Und das ist genau das, was heute nicht mehr funktioniert. Wir sind alle für uns selber verantwortlich, ob wir das wollen oder nicht, zunehmend. Und die Idee, dass wir Gemeinschaften bilden, hängt einfach mit unserer menschlichen Struktur zusammen. Wir sind soziale Wesen, wir werden immer Gruppen bilden. Nur diese Gruppen werden eben auch dynamisch sein und werden ganz, ganz zielgerichtet neue Ideen versuchen zu realisieren. Also insofern eine Repolitisierung mit einem neuen Ideologiebegriff.
Kann man sagen, die ältere Generation, die hat einfach noch einen sicheren Wertekanon, die weiß noch, was sie glauben soll, ist sich ihrer Überzeugung noch sicher?
Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, dass jede Generation ihren eigenen Wertekanon entwickelt. Und die frühere Generation war wohl tatsächlich geprägt von dem Antipoden, westliche, östliche Welt. Und ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich die Stimme der DDR gehört, konnte man einstellen, UKW. Und das war eine Stimme aus einer anderen Welt. Und dann haben die suggeriert, wir interviewen jetzt jemanden in der Fußgängerzone in Essen. Und dann hat die Frau Frau erzählt, wie schlimm das alles ist in der BRD. Und ich fand es immer ganz interessant, wie eben hier Ideologie hereinspielt. Und das sind Erlebnisse, die natürlich die jüngere Generation, gucke ich jetzt sie dann natürlich an, natürlich so nicht erleben konnte. Mich hat das damals schon beeindruckt, wie man quasi die gleiche Situation völlig unterschiedlich bewerten kann. Heutzutage hat man diesen Widerspruch nicht mehr, aber ich würde trotzdem nicht behaupten, dass die jüngere Generation deswegen keine Werte hätte. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz schwarz-weiß wie früher.
Also wir untersuchen ja die Werte in regelmäßigen Abständen, indem wir nicht Leute befragen, sondern das Internet analysieren. Und wir können feststellen, dass zum Beispiel Familie am Platz 2 steht, der Werteskala. Also ein ganz konservativer Wert, der neu gelebt wird, der Sinnbildcharakter hat, obwohl die Leute eher als Individuen durchs Leben gehen. Gesundheit ist ganz wichtig geworden, Gemeinschaft ist ganz wichtig geworden. Also wir haben eine Kombination zwischen Autonomie und konservativen
Werten. Sehen Sie darin keinen Widerspruch? Der Individualismus, der ausgeprägte Individualismus und dieser hohe Stellenwert für die Familie?
Nein, ich glaube, das hängt eben mit dieser Bipolarität unserer Wesen zusammen. Auf der einen Seite wollen wir anders sein als andere, aber wir wollen niemals alleine sein und wir suchen Gemeinschaften. Und so wie das die Retro-Trends im Konsum sind, so ist eben diese Idee der Familie etwas, was uns Halt gibt, was uns auch Sinn macht, sozusagen in der eigenen Entwicklung Opfer zu bringen und Zuverlässigkeit darzustellen.
Ja, ich wollte nur noch mal anschließen an das, was Sie, Herr Wippermann, über Protestbewegungen gesagt haben. Ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob diese Protestbewegungen Occupy, Herr Gauck sagt ja zum Beispiel auch, dass die Occupy-Bewegung nicht sehr politisch motiviert sei. Aber es gibt ja auch noch andere. Also ob man jetzt gegen Bahnhöfe auf die Straße geht gegen Urheberrechtsgesetze. Viele gehen, glaube ich, da auf die Straße sie gehen nicht auf die Straße, weil sie politisch sein wollen, sondern in erster Linie gehen sie auf die Straße, weil sie gegen etwas protestieren und etwas abschaffen oder verhindern wollen. Aber ich weiß nicht, ob das automatisch heißt, dass sozusagen die nachwachsende Generation oder die vielen Protestbewegungen, die wir sehen, die da sehr zerfasert sind und die man auch nicht einordnen kann, dass die wirklich politischer ist, diese Generation. Ich glaube, dass dieser Begriff, was das angeht, dann ein bisschen inhaltsleer wird.
Engagierter vielleicht.
Ja, und da würde ich eher sagen, politisch ist doch vielleicht ein guter Arbeitsbegriff, wenn man sieht, dass 85, 80 rum das Thema Umwelt sozusagen in den Mittelpunkt der politischen Jugenddiskussion gestellt worden ist und die Grünen sich gegründet haben. Es ist jetzt eben die Freiheit im Internet. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um, dass wir plötzlich eine andere Infrastruktur haben? Was sind unsere Rechte? Wie sieht Privatsphäre aus? Wer schreibt uns was vor? Und da sehe ich schon wirklich auch eine Übereinstimmung aller Aktionen.
Sie hatten vorhin am Anfang der Sendung gesagt, in der Politik gibt's ja keine Vorbilder mehr. Vermissen Sie die denn?
Ja, keine Vorbilder ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es
kaum
gibt
noch.
Kaum noch und vielleicht auch, vielleicht wünscht man sich die aber auch gar nicht mehr so sehr. Also klar, jeder, der den politischen Diskurs verfolgt oder der, wie ich, in den Medien arbeitet und damit jeden Tag zu tun hat, achtet natürlich auch auf Personen und auf Aussagen und politische Positionen. Aber es gibt nicht mehr diese eine Lichtgestalt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit 16 mal irgendwie vor einer Wahlkampfbühne stand und unabhängig davon, welche Partei man wählt, jemanden politisch so verehrt habe. Also das gibt es zumindest in meinem Freundeskreis, vielleicht nicht repräsentativ. Gibt es das weniger als die Elterngeneration, das noch erzählt, die immer so eine Lichtgestalt vor sich hatte, der sie folgt?
Aber die gibt es auch nicht mehr. Das ist einer der großen Vorteile.
War vielleicht vorübergehend
ein. Ja, aber auch da wieder. Das ist ja einer der großen Vorteile des Internets an der Stelle. Das Internet sorgt doch in seiner Transparenz, in den vielen Fakten, in der schnellen Verbreitung von Nachrichten dafür, dass eines erkannt wird. Wie man so schön in Altem sagte, keiner ist ohne Sünde. Jeder hat seine Fehler. Auch jeder Politiker. Wir alle haben unsere Macken und unsere kleinen Fehler. Manche haben größere, bei manchen kommen sie auf die eine Weise raus, bei manchen auf die andere. Wenn wir heute so Geschichten hören, was über Franz Josef Strauß oder auch damals Helmut Schmidt berichtet worden ist oder Willy Brandt berichtet worden ist, wenn die Dinge damals aktuell rausgekommen wären, man muss sich das nur vorstellen. Heute ist es, und ich sage zum Glück, so, dass bei Politik jede kleine Schwäche rauskommt. Die Frage allerdings, die Gesellschaft sich stellen muss und auch die junge Generation, wie gehe ich mit den Fehlern um?
Ja, interessant ist, dass, weil Sie jetzt Franz Josef Strauß genannt haben, auf unserer Facebook-Seite einer geschrieben hat, Philipp Ehrlich, da fehlen Ecken und Kanten und Prinzipien, also heute in der politischen Generation und auch eine dicke Haut. Nicht, dass ich auf simplifizierte Lösungen stehe, aber ein bisschen mehr Franz Josef Strauß täte manchmal gut. Seine persönliche Meinung. Also was die Veränderung in der politischen Gesellschaft, in der politischen Klasse angeht, aber auch was die Persönlichkeiten angeht.
Dicke Haut halte ich für, wenn die dicke Haut dazu führt, dass man keine Sensibilität mehr für das hat, was im Volk los ist, ist es gefährlich. Wenn die dicke Haut heißt, dass ich nicht auf das erste Anhauchen sozusagen umfalle und sage, okay, wenn ihr alle sagt, ihr seid anderer Meinung, dann mache ich das jetzt auch, dann würde ich zustimmen.
Brauchen wir keine Vorbilder mehr? Hat sich das erledigt mit der...
Natürlich brauchen wir Vorbilder, wir brauchen Helden, wir brauchen Stars, wir brauchen das gesamte Angebot, uns an anderen Personen zu reiben, uns darüber zu erfreuen, wenn jemand erfolgreich ist. Nur es werden viel mehr Leute sein, die das für uns darstellen und anbieten. Und das ist, glaube ich, eben diese Individualisierung, die auf Pluralisierung der Vorbilder reagiert.
Wie muss denn ein Politiker in Zukunft profiliert sein? Welche Eigenschaften muss er haben, um sich im politischen Geschäft zu behaupten?
Ich glaube, er muss hochkommunikativ sein und zwar auf verschiedenen Kanälen. Nicht mehr wie früher nur glauben, ich kriege das darüber hin, dass ich hier mal ein Interview gebe, da bei den 8 Uhr Nachrichten bin. Ich sehe das, wenn ich die Entwicklung sehe, wie sich bei mir die Aktivität Facebook, Twitter verändert hat, dann und zwar weniger nur von der Frage, was ich nun selber mache, sondern was ich an Feedback bekomme. Dann kann ich erkennen, dass es in Zukunft viel, viel mehr klar sein muss, was mache ich, warum, wieso, wie halte ich diese oder jene Meinung. Vor allen Dingen aber auch wird es von einem Politiker erwartet, dass er nicht, ich sag mal, da sind wir wieder bei der Frage Ideologie, die ist nämlich dann völlig falsch. Der alte Satz, hinter dem Ideal verbirgt sich das Übel. Sondern, dass ich erkläre, warum ich was mache, welcher Gedanke dahinter steht und möglichst demjenigen, der sich dafür interessiert, noch sage, dass dahinter mehr Gründe stecken. Dass es also nicht nur der Punkt A ist, sondern in dem Punkt A ein Doppel-A, ein Dreifach-A und so weiter steht. Und das merke ich immer wieder. Das ist das, was die Leute am Ende am meisten befriedigt, dass selbst wenn sie meine Meinung nicht teilen, sie wenigstens nachvollziehen können, warum ich sie mache. Das wird von einem Politiker verlangt werden.
Also diese neue Offenheit, die wäre sicherlich löblich. Ich glaube, das, was man allgemein mit Politikverdrossenheit etikettiert, das rührt ja auch daher, dass man nicht so wirklich nachvollziehen kann, was machen die da hinter ihren getönten Scheiben und hinter ihrem Pulk von Redenschreibern. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Joachim Gauck, eine Angela Merkel glaubwürdiger werden würden, wenn sie jetzt anfangen zu twittern.
Na, in der Position geht das nicht mehr.
In der Position oder auch vielleicht schon früher. Es funktioniert nur dann, wenn es glaubwürdig ist und authentisch. Das ist das
Problem. Die Generation jetzt weniger nach historischen Zäsuren oder sozialer Absicherung oder sozialen Errungenschaften, sondern wer internetaffin ist, wie das so schön heißt, und wer nicht internetaffin ist, also damit wenig anfangen kann oder vor allen Dingen damit nicht umgehen kann.
Ja, ich glaube gar nicht, dass die sogenannte Netzgemeinde, die verzeiht das eigentlich ganz gut, wenn jemand nicht mit dem Internet umgehen kann. Die wissen genau, dass ein 55-Jähriger oder 70-Jähriger vielleicht nicht unbedingt damit aufgewachsen ist. Und das ist nicht das Problem. Sie verzeihen nur nicht, wenn jemand damit spielt und sagt, ich kann jetzt mit den neuen Medien umgehen.
So tut als ob.
Ja. So tut als ob, das ist eigentlich das Stichwort. Das verzeihen die Jungen bestimmt nicht, nein.
Gerade wenn Ältere jetzt immer wichtiger sind, auch fürs Arbeitsleben, dann müssen sie sich ja mit diesen Techniken auch anfreunden. Wie ist da die Entwicklung?
Ja, also die
dann nicht nur so tun, als ob, sondern das auch wirklich dann zu beherrschen.
Bei den Unternehmen gibt es diesen digitalen Graben ganz genauso. Es gibt die Unternehmen, die das professionalisiert haben und die neuen Kommunikationskanäle virtuos beherrschen und die auch tatsächlich dann die Studenten und diejenigen, die auf den Arbeitsmarkt treten, auch ansprechen. Und die anderen, die ein bisschen zögerlich waren und jetzt dann auch ins Hintertreffen geraten. Ich habe da schon eine ganze Reihe von Diplom- und Bachelorarbeiten betreut, in denen es darum geht, wie will ich als junger Studienabsolvent angesprochen werden vom Unternehmen. Und da ist vollkommen klar, die Kommunikationskanäle haben sich gewandelt und die Unternehmen, die da zu lang zögern und eben so tun, als ob und Alibi-Aktionen starten, die werden langfristig oder auch relativ schnell schon nicht an die Leute herankommen, die sie gerne hätten.
Gut, wir lassen das jetzt so stehen, haben versucht, alle Generationen in unserer Gesellschaft zu beleuchten. Ich danke, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Wir wollten heute mal die Gedanken fliegen lassen, Nachdenkliches zum Diskutieren, zum Weiterdiskutieren anregen. Morgen gibt's was Handfestes, was Konkretes, mit Zahlen Belegbares. Es geht um die Benzinpreise in der Phoenix-Runde. Bleiben Sie bei uns.